Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort zur Predigt aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 27, die Verse 7 bis 9. Zu der Zeit wird es heißen: Lieblicher Weinberg, singet ihm zu. Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Ich zürne nicht. Sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken, es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir. Es wird einst dazu kommen, dass Jakob Wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Wird doch Israel nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden, und nicht getötet, wie seine Feinde getötet werden, sondern indem du es wegschicktest und wegführtest, hast du es gerichtet, es verscheucht mit rauem Sturm am Tage des Ostwinds. Darum wird die Sünde Jakobs dadurch gesühnt werden, und das wird die Frucht davon sein, dass seine Sünden weggenommen werden. Er wird alle Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleichmachen, und keine Bilder der Aschera noch Rauchopfersäulen werden mehr bleiben. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, warum feiert die christliche Kirche eigentlich einmal im Jahr einen Israelsonntag? Eigentlich geht es doch jeden Sonntag um Israel, denn jeden Sonntag geht es doch hoffentlich um Jesus Christus. Und Jesus, er war eben Jude. Und alle biblischen Bücher, die wir überliefert haben, Alten und Neuen Testamentes, sind von Juden geschrieben, mit einer einzigen Ausnahme, das Evangelium des Arztes Lukas. Es ist also klar, liebe Gemeinde, es kann keinen christlichen Glauben geben ohne einen festen und klaren Bezug zu Israel. Es gibt keinen Glauben an Jesus Christus an den Juden vorbei. Und genau auf diesem Hintergrund, auf dieser Erkenntnis, hat auch Pfarrer Dietrich Bonhoeffer im Jahre 1938 die Aussage getroffen: Nur wer für die Juden schreit, kann auch gregorianisch singen. Du kannst also gar nicht Gott loben, du kannst ihm gar nicht christliche Lobpreislieder singen, ohne eben dieses erwählte Gottesvolk Israel lieb zu haben und für dieses Volk einzutreten. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist es ja so gut und so wichtig, dass wir als Christenheit jeweils am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest Israel ganz besonders im Gottesdienst bedenken und vor allem uns mit den wunderbaren Verheißungen Gottes für dieses Volk näher beschäftigen. Der Israelsonntag, er muss seinen festen Platz unter uns Christen haben. Bevor ich nun zur Auslegung des heutigen Predigtwortes komme, denke ich, ist es zunächst noch hilfreich, dass wir uns dieser Erwählung Israels noch etwas näher anschauen. Nämlich mit diesem Begriff Erwählung Israels, ja, da gibt es manchmal reichlich Missverständnisse, was das überhaupt bedeutet. Und manche meinen ja gar, dieser Erwählung Israels, wenn man das so hochhängt, dadurch würden andere Völker und andere Nationen eben abgewertet. Aber, liebe Gemeinde, die Erwählung Gottes, sie ist keine Bestenauswahl. Gott hat nicht irgendwann einmal eine Olympiade veranstaltet und alle mussten sich fleißig bemühen, am Schluss einer oben auf dem Treppchen mit der Goldmedaille und den dann hätte eben Gott irgendwie erwählt, also der Beste soll es sein. Nein, so war es nicht, so ist es nicht. Israel war und ist nicht besser als andere Völker. Und vor allem müssen wir eines bedenken. Gott hat sich sein Volk bereitet, da gab es dieses Volk noch gar nicht. Er hat dieses Volk geschaffen, begonnen mit der Berufung des Abraham. Und so heißt es in Jesaja 44, Gedenke Israel, ich habe dich bereitet. Gott selbst hat sich dieses Volk also bereitet, um nach dem Sündenfall der Menschen und nach der Ausweisung des Menschen aus dem Paradies ganz neu die Heilsgeschichte mit den Menschen zu beginnen. Und das hat er eben in Abraham, in Israel, mit Israel begonnen und ausgeweitet immer weiter, sodass es in Jesaja 42 heißt, Israel ist gesetzt, ist gemacht zum Licht der Heiden. Die Berufung, die Erwählung Israels ist also keine Bestenauswahl, sondern ist eine spezielle Berufung für einen Auftrag, für einen Dienst. Ja, Gott will durch Israel seine Heilsgeschichte in dieser Welt schreiben. Und dieses Volk Israel, liebe Gemeinde, es hat ja wunderbare Dinge erleben dürfen mit seinem Gott. Ich kann das gar nicht alles ausführen heute Morgen. Denken Sie nur an die wunderbare Befreiung aus Ägyptenland, an den Durchzug durch das Rote Meer. Wie Gott mit wunderbarer Hand da die Menschen des Volkes Israel ja befreit und geführt hatte. Und obwohl dieses Volk solche wunderbare Gottestaten am eigenen Leibe erleben durften, hat dieses Volk Israel leider aber auch immer wieder versagt. Sie wurden ungehorsam gegen die Gebote Gottes. Sie kennen alle die Geschichte auch vom Sinai. Und der Gottesdienst der Israeliten, es gab da immer wieder Zeiten, da war dieser Gottesdienst gar nicht der Mittelpunkt ihrer lebendigen Gottesbeziehung. Der Gottesdienst ist bei ihnen auch verkommen zu reiner Routine. Und auch die Israeliten wurden immer wieder anfällig für Götzendienst. Doch das alles soll sich ändern. Soll sich ändern in der Endzeit. Und was das eben für Israel bedeutet, beschreibt das heutige Gotteswort zur Predigt, das wir jetzt in zwei Abschnitten näher beleuchten. Erstens Israel, der liebliche Weinberg Gottes. Und zweitens Israel von Gott gerichtet und geheiligt. Unser Abschnitt beginnt: Zu der Zeit wird es heißen, lieblicher Weinberg, singet ihm zu. Hier steht nicht zur alttestamentlichen Zeit. Hier steht auch nicht geschrieben zur Zeit Jesu. Hier steht auch nicht in unserer Gegenwart, in unserer Zeit, sondern es heißt zu der Zeit. Und die Bibel hat ähnliche Begriffe für diesen Ausdruck zu der Zeit. Manchmal heißt es in den letzten Tagen oder es heißt am Ende der Zeit oder es heißt manchmal auch ganz pointiert die letzte Zeit. Und alle diese Begrifflichkeiten, liebe Gemeinde, stehen im Zusammenhang mit der zweiten Wiederkunft Jesu hier auf Erden. Bevor das aber geschehen wird, müssen und werden noch einige Dinge geschehen. So muss das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, verkündet werden allen Völkern, also bis an die Grenzen dieser Welt. Und dann heißt es auch, dass zuvor das Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelberg in Jerusalem errichtet werden wird. Und es heißt auch immer wieder bei den Propheten, dass die Rückkehr des Volkes Israel in sein gelobtes Land geschehen sein muss. Und gerade dieser letzte Punkt ist heute Morgen für unser Predigtwort, für unseren Predigtabschnitt ganz besonders wichtig. Und ich halte es prinzipiell für ein riesengroßes Wunderhandeln Gottes, dass es dieses kleine Völkchen Israel, dass es die Juden überhaupt heute noch gibt. Warum? Denken Sie etwas zurück, das Jahr 70 nach Christus. Die Römer, sie haben damals Israel erobert und platt gemacht. Auch den Tempelberg in Jerusalem, sie haben den Tempel zerstört. Und die Juden wurden zerstreut damals in alle Herren Länder. Und so hätte dieses Volk der Juden ganz leicht, einfach so in der Weltgeschichte hätte untergehen können. Ich vermute mal, viele hätten es vielleicht gar nicht bemerkt. Einfach so hinweg. Und wenn man jetzt Folgendes noch bedenkt, welch große Weltreiche es in dieser Welt gab, das Assyrische Weltreich, dann später das Babylonische Weltreich, dann viele Jahre lang das große Römische Weltreich. Welche Macht und Herrlichkeit, welchen Prunk hatten die auf Erden? Sie alle sind verschwunden. Nur noch Archäologen und Historiker beschäftigen sich mit diesen vergangenen Weltreichen. Und so ist es ein Wunder, dass dieses kleine Völkchen Israel überlebt hat. Auch in der Verbannung, auch in der Zerstreuung, 1800 Jahre lang in aller Herren Weltländer. Eine Bewahrung, eine Tat unseres Gottes. Und nun nimmt die Zeitgeschichte eine Wendung. Ende des 19. Jahrhunderts kamen immer mehr Wellenbewegungen auf und immer mehr jüdische Gruppen siedelten zurück in das gelobte Land. Sie kamen zurück nach Israel, um ihr Land wieder aufzubauen. Und interessant ist, dass Gott dazu gerade die Verfolgungen der Juden in aller Welt genutzt hat. Dass Gott gerade die schlimmsten Pogrome, also hasserfüllte Dinge gegen Juden genutzt hat, um bei diesen Menschen aus dem Volk Israel ihre Sehnsucht nach Jerusalem wieder im Herzen auflackern zu lassen. Die Sehnsucht zu wecken nach ihrem gelobten, verheißenen Land und sie somit ja, zurückzuführen. Und heute lebt schon etwa die Hälfte der weltweiten Judenheit wieder im Lande Kanaan. Und denken wir einen Moment zurück an die grausame Zeit der Nationalsozialisten, als 6 Millionen Menschen getötet wurden. Und 3 Jahre später, nach diesen grausamen, schlimmen Ereignissen, wo sich Völker an dem Volk Gottes, an Gottes Augapfel vergriffen hatten, da geschah wie aus heiterem Himmel heraus die Gründung eines Staates Israel am 14. Mai 1948. Und das geschah damals gegen erheblichsten Widerstand der Nachbarvölker. Die arabischen, muslimischen Nachbarvölker waren da massiv dagegen und dennoch gab es damals in der UNO einen Beschluss für die Staatsgründung mit knapper Mehrheit. Und interessant ist, auch dieses Ereignis ist von Gott vorhergesagt im Buch des Propheten Jesaja. Wir dürfen erkennen, liebe Gemeinde, die Bibel, die Heilige Schrift, ist eine lebendige Geschichtsschreibung unseres Gottes. Eine Geschichtsschreibung in der Vergangenheit für unsere Gegenwart und für die kommende Zukunft. Es steht in Jesaja 66, Vers 8 geschrieben: Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Diese Staatsgründung Israels war ein Wunderhandeln, ein Eingriff Gottes in diese Weltgeschichte. Und diese Staatsgründung hat bis heute Bestand, obwohl es in dieser kurzen Lebenszeit dieses Staates schon 3 schlimme Angriffskriege der Nachbarvölker auf Israel gab. Die haben und hatten immer noch zum Ziel, dieses Volk Israel dem Erdboden gleichzumachen und die Juden ins Meer zu treiben. Und dennoch hat dieses Volk trotz 3 überstandener Angriffskriege bis heute Bestand. Und das dürfen wir wirklich als ein Wunder Gottes bezeichnen. Wenn wir also die Bibel zur Hand nehmen, wenn wir bibelkundig sind und wenn wir vom Heiligen Geist Erkenntnis geschenkt bekommen als Christenmenschen, liebe Gemeinde, dann sehen wir in diesen rasanten Schritten der Weltgeschichte, dass sich die Wiederkunft Jesu in großen Schritten uns ja, näher kommt, dass sich das bald ereignen wird. Und Jesus hat bereits seine Jünger in seiner Endzeitrede vorbereitet auf die Zeit vor seiner Wiederkunft Und Jesus hat für diese Zeit von schmerzhaften, schlimmen Wehen gesprochen. Und ich muss das heute Morgen gar nicht ausführen, das weiß jeder von euch, der etwas die Zeitung liest oder die Nachrichten anschaut, wie gerade im Moment das Chaos auf unserem Globus tobt. Politisch, wirtschaftlich und sozial. Die Probleme nehmen scheinbar überhand und die Naturkatastrophen werden immer schlimmer. Das ist alles im Plane Gottes vorgesehen. Das sagt uns die Schrift. Darauf bereitet uns Jesus vor, liebe Glaubensgeschwister. Und wir müssen festhalten, dass es in der Heilsgeschichte Gottes zwei ganz wichtige zentrale Ereignisse gibt. Das ist die erste Ankunft Jesu auf Erden vor 2000 Jahren und das ist die zweite Ankunft, leibliche Ankunft Jesu auf Erden. Und das erste Mal vor 2000 Jahren ist Jesus Christus gekommen, um das Grundproblem der Menschheit zu lösen, nämlich am Kreuz von Golgatha mit seinem Sterben, mit seinem Opfertod, die Trennung zu dem lebendigen Gott zu überwinden. Das war der Auftrag und der Dienst Jesu bei seinem ersten Kommen. Und wenn Jesus das zweite Mal kommt, dann wird er alles vollenden, was in der Schrift gesagt ist. Dann wird er sein herrliches, ewiges Reich für immer aufrichten und vollenden. Dann wird Jesus auch alle Folgeprobleme des Sündenfalls unserer menschlichen Schuld überwinden. Wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dann wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben, keinen Unfrieden, keine Armut, keine Krankheit, kein Egoismus, kein Hass, kein Neid und kein Streit. All dies kann weder eine Politik eines Landes, das kann auch keine humanistische Ideologie umsetzen. Und selbst wenn wir Christen unseren christlichen Liebesdienst in dieser Welt ausüben, das alles, was da verheißen ist, können wir nicht tun. Das kann allein der Messias. Und wenn er wiederkommt, dann wird sich eben auch das für Israel erfüllen, was Jesaja hier schreibt. Lieblicher Weinberg, singet ihm zu. Israel, der liebliche Weinberg Gottes, dem alle Menschen zusingen. Dann wird sich eben alles, liebe Gemeinde, zum Guten wenden für das erwählte Gottesvolk. Der Herr selbst wird mitten unter ihnen sein, seinen Weinberg behüten und bewachen und Israel wird grünen und blühen und mit leckersten Früchten den ganzen Erdball versorgen. Und diese Verheißung Gottes, die ist bereits längst sich am Verwirklichen. Wer etwas Bescheid weiß, wie es vor 100 Jahren in Kanaan aussah, der weiß, dass dort überall Wüste herrschte, dass dort zerstörte Städte waren. Und als die ersten jüdischen Siedler zurückkamen nach Kanaan, da verkauften die dort ansässigen Araber, die dort auch teilweise noch als Nomaden lebten, die verkauften Wüstenland an die Israeliten und machten sich lustig über diese zurückkommenden Juden, wie blöd die seien, viele Dollar zu bezahlen für Sand. Wie kann man so doof sein, dachten sie und meinten, sie hätten da ein tolles Geschäft gemacht. Und jetzt und heute, da blüht dieses Land. Israel grünt, es gedeiht und Israel exportiert längst herrliche Früchte in alle Länder. Wir allen kennen zum Beispiel die leckeren Orangen, aber vieles mehr. Aber all das, liebe Gemeinde, ist nur ein ganz kleiner Vorgeschmack all dessen, wie es einmal sein wird. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Israel, von Gott gerichtet und geheiligt. Ja, der Weg Gottes mit seinem Volk, das war nicht immer ein gerader Weg. Da gab es viele schwere Punkte, weil Israel immer wieder ungehorsam wurde und auch Götzendienst betrieb. Und deswegen musste Gott handeln an seinem Volk. Deswegen kamen auch immer wieder Gottes Gerichte über das Volk Israel. Und diese Gerichte sind noch nicht zu Ende. Diesem Gerichtshandeln Gottes ist aber eines immer gemeinsam. dass Gott sein Volk nicht sinnlos straft oder abstraft gar, sondern dass Gott seinem Volk in Liebe immer wieder nachgeht. Dass Gott sein Volk durch dieses Gerichtshandeln hindurch immer wieder zurückholen will in die Bundesschlüsse hinein, in die Treue Gottes hinein, in die Liebe Gottes hinein. Und so ein Gericht war eben auch der raue Sturm am Tage des Ostwinds. Wenn Jesaja so etwas schreibt, dann wissen die Israeliten genau, was damit gemeint ist. Der Ostwind, also von Osten her Wind aufkommend, der bringt in Kanaan immer sengende Wüste, Hitze aus den Nachbarländern herein. Und wenn so ein Wind längere Zeit tobt, vertrocknet alles, da verdorrt das Leben in Israel. Deswegen war den Israeliten immer klar, was es heißt, wenn der Ostwind aufzieht. Und auch im übertragenen Sinn ging das in Erfüllung, denn die meisten Juden, die aus ihrem Land über die Jahrhunderte vertrieben wurden, wurden zunächst hin Richtung Westen vertrieben, also von Osten her Richtung Westen. Und erst von dort haben sie sich dann in andere Länder dieses Globus immer weiter ausverteilt. Dieses Gerichtshandeln Gottes, die Gerichte Gottes über sein erwähltes Volk, diese Gerichte hatten aber von Anfang an immer auch ihre Begrenzungen und ihre Grenzen. Denkt an die 40-jährige Wüstenwanderung, wo anschließend das Volk ins gelobte Land einziehen durfte. Denkt an das babylonische Exil, wo Gott nach langen 70 Jahren sein Volk wieder zurückgeführt hat nach Israel und einen neuen, den zweiten Tempel ihnen schenkte. Und auch, liebe Gemeinde, diese jetzt anhaltende weltweite Zerstreuung der Juden, sie wird ein Ende haben. Es heißt hier, die Sünde Jakobs wird gesühnt sein, die Sünden des Volkes von ihnen genommen werden. Wir erkennen daran, dass Jesus Christus der Messias ist, und zwar der Messias der Juden und der Messias der Heiden. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann wird sein erwähltes Volk, dann werden die Israeliten ihren Messias erkennen. Dann wird der Heilige Geist ihnen diese Erkenntnis schenken. Dann werden sie dastehen und ihrem Messias zujubeln. Und sie werden das erkennen, was in Sacharja 12, Vers 10 geschrieben steht. Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. In der Blindheit haben die Juden damals den Messias mit ans Kreuz geschlagen. Nicht allein die Heiden, die Römer waren mitbeteiligt, wir kennen das alles. Aber dann, wenn Christus wiederkommt, werden die Juden den sehen, den sie durchbohrt haben. Und zwar sehen heißt hier als ihren Heiland erkennen. Und dann wird eben zu der leiblichen Rückkehr der Israeliten, zu ihrer Wanderung wieder nach Israel, wird dann eben auch ihre geistliche Rückkehr kommen. Das heißt, die Israeliten werden wieder in diese Bundesschlüsse Gottes mit hineingehen. Sie werden dann Gott treu sein, sie werden Gott erkennen, sie werden ihn lieben und ihm zusingen. Sie werden wieder eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Aber allerdings ist im Moment, auch jetzt im 21. Jahrhundert, auch der Unglaube in Israel noch groß. Israel ist heute in weiten Strecken ein säkulares Land und viele Menschen leben gar nicht anders als viele Menschen bei uns im Westen auch. Und der Prophet Hesekiel schreibt im Kapitel 37, ja, von einem Feld voller Totengebeine. Ein Feld voller Totengebeine, da ist kein Leben mehr drin. Aber der Herr spricht, und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es auch, spricht der Herr. Der lebendige Odem Gottes in das Totenfeld hinein. Das lebendige Wort Gottes, das neues Leben hervorbringt und schafft. Und dieses lebendige Wort Gottes wird dann Israel in den Stand versetzen, seinen Auftrag zu erfüllen, nämlich Licht für alle Völker und Nationen zu sein. Und dann wird es eben nicht nur Friedensverträge zwischen Israel und einigen arabischen Nachbarvölkern geben, wie sie im Moment gerade auch schon geschlossen werden, auch das ist schön. Nein, dann zu dieser Zeit wird der gesamte Nahostkonflikt befriedet sein. Das können keine Menschen machen, sondern das kann nur Gott machen. Er wird Frieden schenken diesem Land Israel und den Nachbarvölkern. Und es werden sogar unter den Feinden Israel, die jetzt noch ihre Raketen gegen Israel richten, werden einige sein, die mit den Israeliten gemeinsam den Herrn auf dem heiligen Berge anbeten werden. Und dann, liebe Gemeinde, dann wird sich auch die Weihnachtsbotschaft vollkommen erfüllen. Die Weihnachtsbotschaft, die Jesaja in Kapitel 9, Vers 5 verheißen hat. Dort steht geschrieben, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesus Christus, der Friedefürst für die Juden und für alle Nationen. 3 Millionen Juden sind seit 1882 aus 140 Ländern bereits zurückgekehrt nach Kanaan. Also wie gesagt, etwa die Hälfte der Juden. Und das wird sich fortsetzen. Das wird sich fortsetzen so lange, bis das alles in Erfüllung geht, was in den Propheten verheißen ist. Dann wird das eben stattfinden, was die Juden all die Jahrhunderte hindurch bei ihren großen Glaubensfesten sich jedes Jahr zum Abschied zurufen. Denn sie verabschieden sich mit dem Wort nächstes Jahr in Jerusalem. Wir dürfen uns freuen, liebe Gemeinde. Wir dürfen uns als Christen mitfreuen mit dem erwählten Volk Israel. Wir dürfen uns freuen, wenn all diese Entwicklungen, die Jesus in seiner Endzeitrede verheißen hat, wenn die sich erfüllen, auch wenn die uns heutzutage Angst machen, dass uns bange wird, dass Menschen leiden müssen. Ganz akut sei genannt diese schlimmen Hochwasser im Ahrtal oder jetzt die schlimmen Brände in den Mittelmeerländern. Aber all die politischen, sozialen, wirtschaftlichen Chaos-Dinge, die geschehen auf dieser Welt, das sind die Wehen hin, dass Christus wiederkommt. Das macht uns Angst, da ist uns bange. Und Jesus weiß um unsere Angst. Er hat nicht umsonst zu den Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Jesus sagt in der Endzeitrede, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter mitten in dem Chaos dieser Welt, liebe Glaubensgeschwister. Wir haben alle Grund zur Freude mitten in diesen schlimmen Entwicklungen, die wir mit eigenen Augen sehen, am eigenen Leibe erfahren. Vergesst nicht, wenn ihr die Nachrichten schaut, Christus ist im Kommen. Und so dürfen wir uns mit Israel freuen und mit ihm singen, wie wir das vorhin getan haben. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit, lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit. Er lässt dich freundlich zu sich laden. Freue dich, Israel, seiner Gnaden. Freue dich, Israel, seiner Gnaden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.